Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Hoffefunk, eurem Podcast rund um die TSG Hoffenheim. Heute mit Folge 42. Wir sind deutlich weniger positiv als die Corona-Tests vieler unserer Spieler und Mitarbeiter. Ja, auch in dieser Woche wieder keine so positive Stimmung. Ich glaube, es ist bekannt, Sinsheim ist aktuell der Corona-Hotspot der Liga. Und Jonas, ich bin ehrlich gesagt ziemlich überrascht oder fast schon erschüttert, dass am Wochenende einfach ganz normal Bundesliga gespielt wird gegen den VfB.
Hallo auch von meiner Seite erstmal. Aber David, ich bin gar nicht mal so arg erschüttert, weil den Vertrag, also ich weiß nicht, ob es einen Vertrag gab, bei nach dem Restart.
Richtlinien, ich weiß, was du meinst.
Genau, der Vertrag wurde sozusagen sinnbildlich von jedem Verein unterschrieben. Und ich tue mich ein bisschen schwer damit, jetzt zu sagen, wir sollten das Spiel absagen oder um 24 Stunden verlegen. Ich meine, dieser Antrag von Alex Rosen, den er gestellt hat, um 24 Stunden das Spiel gegen Stuttgart zu verschieben auf Sonntag, den verstehe ich noch. Weil da könnte man sagen, okay, das ist jetzt nicht so eine Extrawurst für die TSG, weil es gibt auch andere Mannschaften, die sonntags ganz normal spielen. Das wäre noch okay und das wäre ja für alle auch in Ordnung gewesen. Auch der VfB Stuttgart hat sich ja da verständnisvoll gezeigt. Aber was eine komplette Verschiebung angeht, um eine Woche oder um eine halbe Woche, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich schon der Meinung, dass sich da alle Bundesligisten von Anfang an bewusst waren, auf was sie sich da einlassen. Und jeder Bundesligist oder jeder Teamchef wusste sozusagen, Manager, Teamchef wusste sozusagen, okay, wir unterschreiben da was, dass 13 gesunde Spieler im Kader sein müssen. Und natürlich denkt da niemand daran, dass es so weit kommt und dass es vor allem auch dann einen selbst mal trifft. Aber jetzt sind wir eben in der Situation und jetzt haben wir eben das Problem. Jetzt heißt es Arschbacken zusammenkneifen und das Beste draus machen.
Ja, klar. Also die rechtlichen Grundlagen hast du gut zusammengefasst, die sind mir auch bewusst. Letzte Woche in unserer internen Slack-Gruppe mit Hoffe News habe ich ja auch selbst schon geschrieben, da haben wir so gerätselt, dass wir ganz am Beginn dieses Ausbruchs der Pandemie bei uns in der TSG wurde auch gefragt, ja, kann das VfB-Spiel jetzt stattfinden? Und ich habe direkt geschrieben, natürlich wird es stattfinden. Aber die Tatsache, dass ich das von Anfang an behauptet habe, ändert jetzt nicht unbedingt was daran, dass ich es sehr erstaunlich finde trotzdem. Zum Beispiel habe ich die Meldung gelesen, Jonas, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Deswegen ist es vielleicht doch ein bisschen was Besonderes. Gestern kam eine Eilmeldung rein von der Frauenbundesliga, die ja auch läuft. Und da gibt es einen positiven Fall bei Bayer 04 Leverkusen. Und das ganze Spiel gegen den FC Bayern München wurde abgesagt am Wochenende, wegen eines einzigen Falles. Und das finde ich ehrlich gesagt erstaunlich und schwer verständlich. Gleichzeitig hast du natürlich recht, unser Kader aktuell, so wie wir das überblicken können, ist groß genug, um anzutreten und auch eine ordentliche Bank zu stellen tatsächlich. Das ist schon Fakt.
Das hat ja auch, das war ja auch Alex Rosen wichtig, das zu betonen, dass, obwohl wir jetzt am Samstag um 15.30 Uhr gegen Stuttgart spielen werden, wir dann nicht mit irgendeiner Rumpeltruppe hinfahren werden, wo wir noch Leute aus der A-Jugend hochziehen müssen, alles Mögliche, sondern wir haben eine gestandene Bundesliga-Elf zur Verfügung. Es ist nur der Fall, dass wir vermutlich Spieler im Kader haben werden müssen, die noch nicht auf 100% sind und die deshalb wahrscheinlich im Zuge der Kaderplanung, dass wir sehr großen Kader haben, in normalen Fällen eigentlich nicht dabei gewesen wären.
Genau.
Aber
genau.
In der Situation, er hat dann zum Beispiel Dennis Geiger gesagt, Stefan Posch, die ja beide nach einer Verletzung wieder da sind. Auch André Kramaric hat er gesagt, der natürlich auch noch nicht auf 100% sein kann. Aber das hat mich gefreut. Er war, ich glaube Sebastian Hoeneß war es danach, der danach noch den zweiten Teil der Pressekonferenz übernommen hat, der sich da sehr positiv, was André Kramaric angeht, gezeigt hat. Er wusste zwar noch nicht, in welcher Rolle André Kramaric wieder dabei ist, Startelf, ob er zur Halbzeit kommt, zur 60. oder auch kürzer, aber er wird wieder zum Kader gehören. So viel ist sicher.
Absolut, genau. Darüber reden wir gleich noch, würde ich sagen, im Zuge der Vorbereitung oder des Vorbereichs auf Stuttgart-Spiel, das ja übermorgen ansteht. Wir haben jetzt Donnerstag, 16.53 Uhr. Aber ich meinte eigentlich nur, dass auch, das kommt ja noch hinzu, das Handling oder sagen wir mal so, das Hygienekonzept der Bundesligisten stößt oder auch des ganzen Fußballs enorm an die Grenzen. Sehr symptomatisch war wiederum, als Jogi Löw sich, Zitat, sehr überrascht von den Fällen der beiden ukrainischen Spieler, die positiv getestet wurden, zeigte, nachdem bereits 5 andere positiv getestet worden waren. Das ist nämlich überhaupt nicht überraschend. Jeder, der mal 2 Minuten sich mit dem Virus beschäftigt hat, weiß warum. Und Jonas, du, dir ist es ja auch bewusst, und das ist zumindest meine These, ich glaube, dass das Spiel gegen Slovan Liberec eine Rolle gespielt hat bei der Ausbreitung. Ich weiß nicht, ob es eine große Rolle gespielt hat, aber weil danach ja auch noch mehrere Spieler wieder positiv getestet wurden. Und Slovan Liberec spielt einfach immer weiter und irgendwann spielen da Spieler aus der dritten Mannschaft mit, keine Ahnung. Und auch vor diesem Hintergrund ist es halt erstaunlich, dass einfach alles weiterläuft und dass eben Spieler wie Samer Sekou, Akpoguma, Adamian, Ilas Bebou und Mijat Gacinovic bei ihren Nationalmannschaften geblieben sind.
Ja, jetzt musst du mir doch noch kurz auf die Sprünge helfen. Jogi Löw, wer war das nochmal? Ist es der Typ, der 6-0 gegen Spanien verliert und trotzdem nicht sein Hut nimmt?
Ja, ich glaube schon, aber man muss sagen, er hat eine sehr schicke Frisur, also irgendwas.
Ah ja, das ist das Nivea-Model.
Ja, genau. Und die glatte Haut, also er hat andere Qualitäten.
Ja, super. Okay, gut, dass wir das beredet haben. Aber es ist ja genau das, was ich auch schon letzte Folge angesprochen habe, dass man länderintern als Deutschland, wenn wir so eine Liga wie die Bundesliga in Deutschland am Laufen halten wollen, dass wir dann natürlich aufpassen müssen, dass wir uns nicht zu arg in diesen Zeiten mit Ländern vermischen, die, wo wir eben genau wissen, dass die das mit dem Hygienekonzept nicht so ernst nehmen. Weißt du, was ich meine?
Und ja, das ist momentan ein natürlich. Problem. Es ist ja wirklich Fakt, dass wir, langsam wird es kritisch, aber dass wir in Deutschland verhältnismäßig immer noch gut dastehen. Gerade im Vergleich zu Ländern wie Tschechien, Italien, Frankreich. Aber das sind eben Länder, in die man jetzt fährt, im Zuge des europäischen Wettbewerbs, sei es Nations League, Euro League, was auch immer. Und das ist problematisch. Wir haben ja schon letzte Woche darüber gesprochen und gesagt, dass es eben diese Blase nicht gibt. Und Luis Löser von Hoffe News hat da auch einen sehr interessanten Artikel drüber geschrieben auf hoffenews.de. Und das ist eben Fakt. Die Spieler sind eben nicht, oder sie waren noch nie richtig in der Blase, aber so langsam sind sie eben gar nicht mehr drin. Man kann die nicht mehr abschirmen oder schützen. Und deswegen ist es auch nicht so überraschend, dass es jetzt so kam, wie es kam. Aber der Umgang an sich ist einfach nicht so gut. Und da geht es mir jetzt gar nicht um die Absage oder die Spielverschiebung, sondern vielmehr um die Tatsache, dass 5 unserer Spieler weiter bei den Nationalteams bleiben, während Olli Baumann und Ryan Sessegnon zurückgereist sind.
Aber war das dann eine Entscheidung von den Verbänden der Länder? Wahrscheinlich, muss es ja dann gewesen sein.
Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass Hoffenheim ja am Anfang in freiwillige Quarantäne gegangen ist, um es nicht weiter auszubreiten. Mittlerweile ist es ja so, ich kenne das so ein bisschen aus der Schule, dass Lehrer oder auch Schüler durch die Maske nicht mehr sofort in Quarantäne müssen, wenn jemand betroffen ist, weil eben die Argumentation ist, dass die Maske schützt. Und deswegen ist es nicht mehr so, dass dann große Cluster alle gleichzeitig in Quarantäne müssen. Aber ich denke, es war sehr sinnvoll und nötig, damit es sich eben nicht weiter ausgebreitet hat. Und was wir ja noch gar nicht wussten, Jonas, bevor wir aufgenommen haben, oder als wir letzte Folge aufgenommen haben, war ja noch gar nicht klar, dass Kevin Vogt und Sargis Adamian auch noch positiv sind.
Ja, das kommt ja jetzt wirklich noch dazu. Und Adamian kam ja jetzt auch aus der Nationalmannschaft wieder. Also das ist dann tatsächlich auch ein Fall, das muss dann wieder nachträglich durch die Nationalmannschaft passiert sein.
Ja, spricht zumindest einiges dafür. Er hat dann auch das Siegtor geschossen, da habe ich mich sehr für ihn gefreut, weil er ja wirklich auf dem aufsteigenden Ast ist. Und Jonas, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber Jakob Übel, auch von Hoffe News, hat eine interessante Statistik rausgekramt, dass es jetzt so ist, dass Sargis Adamian mehr Spiele bei der TSG nicht bestreiten konnte, als er bestreiten konnte. Also brutal anfällig für Verletzungen, Erkrankungen, leider. Ich glaube, man merkt hier im Podcast, wie ich seine Art zu spielen schätze. Aber ich glaube, er ist jetzt irgendwie bei 52, 53% aller Spiele die er gar nicht zur Verfügung stand, seit er bei uns unter Vertrag steht.
Ja, es ist wirklich so unfassbar schade, weil wir haben es ja sogar schon letzte Woche vor den ganzen neuen Infektionen gesagt, dass Adamian jetzt auf jeden Fall jemand für die Startaufstellung sein muss.
Ja.
Einfach nur deshalb, weil ein Belfodil momentan einfach nicht an das rankommt, wo er mal war. Und das ist ja auch ganz, das ist ja auch
und okay. Infiziert ist übrigens.
Ja, das kommt jetzt auch noch dazu. Das wussten wir aber damals nicht. Das heißt, sagen wir mal, selbst ohne Corona wäre es an der Zeit gewesen, dass Adamian mal seine Chance bekommt. Weil es eben diesen Fakt gab, dass er in ein paar Minuten Spielzeit deutlich effektiver war als gefühlt die komplette Offensive in dem anderen Spiel. Und deswegen wäre er jetzt mal dran gewesen zu spielen. Und deswegen tut es mir extrem leid für ihn, dass er da wirklich jetzt, oder auch leid für die TSG, dass er da wirklich jetzt erstmal ausscheidet.
Ja, das ist wirklich, wirklich bitter. Es gibt einen kleinen Vorteil an der Sache. Wir haben ja einen Trainer, der glücklicherweise genau die gleiche Position spielen kann und der in seinem Alter durchaus noch sich selbst aufstellen könnte mit 38 Jahren. Kleiner schlechter Gag, aber du hast da was vorbereitet für unsere Social-Media-Kanäle. Guckt gerne mal auch bei uns auf Instagram unter Hoffefunk oder bei unserem Partner Hoffe News vorbei. Da werdet ihr Jonas' Photoshop-Skills nochmal bewundern können. Aber es wird tatsächlich langsam dünne und ich hoffe für Sebastian Hoeneß, dass er auf der Bank sitzen bleiben kann.
Ja. Was für eine Position war eigentlich Sebastian Hoeneß früher?
Ich habe es recherchiert. Zehner oder Achter.
Ja, das ist ja prima, das passt ja genau ins Konzept.
Genau, Rudi ist ja auch noch positiv getestet worden. Das heißt, also der kann jetzt schon mal ein paar Runden joggen gehen, dann läuft es doch.
Ja, aber es kommen ja auch, Lichtblicke gibt es ja auch.
Ja, genau. Gehen wir mal zu den Lichtblicken, ja.
Wir sagen ja, Rudi fällt dann zum Beispiel weg. Das ist ja jetzt in den letzten Spielen unser rechter Außenverteidiger, Schrägstrich Achter gewesen, je nachdem, offensiv, defensiv. Aber natürlich, wir haben jetzt wieder eigentlich unseren stammrechten Außenverteidiger zurück, der das Spiel natürlich komplett anders interpretieren wird. Und wir reden natürlich von Pavel Kaderabek, aber es wird natürlich super interessant sein, wie die Taktik von Sebastian Hoeneß sich jetzt verändern wird. Weil mit einem Pavel Kaderabek kannst du natürlich nicht so spielen, dass er defensiv in die Fünferkette geht zum Verteidigen und offensiv auf die Acht geht. Also Kaderabek ist der klassische rechte Außenspieler, der da mit vorgeht, Flanken schlägt, der lebt auf den Außen und das merkt man einfach. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wenn Pavel da am Samstag wieder eingesetzt wird, wovon ich wirklich sehr stark ausgehe, dass er auch
auf jeden Fall.
Bin ich da wirklich sehr gespannt und ich freue mich sehr, dass er wieder zurück ist.
Ja, genau. Und natürlich, wir haben schon gesagt, Kramaric auch wieder zurück und ebenfalls einsatzfähig dürfte auch Adams Nuhu sein.
Ja.
Also das entlastet uns zumindest ein bisschen.
Wir haben welche zurückbekommen und die doppelte Anzahl wieder verloren.
Genau. Und man darf ja auch nicht vergessen, wie gesagt, ein Mitarbeiter noch und ein Mitarbeiter, von dem wir nicht genau wissen, aus welchem Bereich, und ein Mitarbeiter aus dem Trainingsteam sind ja auch noch infiziert. Ja. Rosen hat auch noch durchklingen lassen bei der PK, dass ein Spieler sogar jetzt einen durchaus merklichen Verlauf hatte und 3 Tage im Bett lag. Also es wurde nicht näher kommentiert, wer. Und wer auch immer das von denen sein wird, der wird natürlich nicht sofort wieder ins Training einsteigen können, so ohne weiteres.
Ja, natürlich. Je stärker die Symptome natürlich sind während dem Verlauf, desto vorsichtiger musst du natürlich auch sein bei der Wiedereingliederung, nenne ich es jetzt mal, ins Training.
Ja, und was er natürlich auch noch gesagt hat, wir haben da ein bisschen rumgerechnet, jetzt gerade bei der PK, dass gestern 2 Spieler aus der Quarantäne entlassen wurden. Ich weiß nicht, wer der zweite ist, aber einer von denen muss Jakob Bruun-Larsen sein.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
zwei Spieler aus der Quarantäne entlassen wurden. Ich weiß nicht, wer der zweite ist, aber einer von denen muss Jakob Bruun-Larsen sein, der vor ziemlich genau 2 Wochen in Quarantäne musste. Und ich denke, dass er dann am Samstag auf jeden Fall im Kader stehen wird, auch wenn er erst seit gestern wieder fit ist. Dass er Stamm spielt, kann ich mir absolut nicht vorstellen, nach diesen 2 Wochen Quarantäne. Aber eine Option für ein paar Minuten ist er dann bestimmt angesichts der Situation.
Ja, das hat ja Rosen auch sehr stark durchklingen lassen, weil ja dann auch viele gesagt haben, ja, was bringt es denn 24 Stunden, das Spiel da hinten zu verlegen? Aber in diesem Fall, wenn man da diese Rechenspiele macht, wann kommen die Spieler zurück aus der Quarantäne? Spieler wie Kramaric, dem helfen natürlich 24 Stunden auch extrem. Einem Spieler wie Posch, einem Spieler wie Geiger, der ja eben nur spielen muss, weil es eben die Corona-Fälle gibt. Da sind wirklich während 24 Stunden Gold wert gewesen für unsere Mannschaft. Und deswegen auch der Antrag von Rosen, auch wenn er natürlich gesagt hat, es ist überhaupt kein Problem, dass das abgelehnt wurde. Er ist davon ausgegangen. Aber auf gut Deutsch hat er so gesagt, Fragen kostet ja nichts. Weißt du, man kann es ja mal versuchen.
Ja. Viele haben, Jonas, ich weiß nicht, ob du da besser informiert bist, aber ich blende die Bayern ehrlich gesagt so ein bisschen aus, meine ich mal. Aber auf Twitter wurde wirklich von verschiedensten Fangruppierungen, auch von VfB-Seite eben, proklamiert, dass das eine Ungerechtigkeit sei, weil bei den Bayern regelmäßig Spiele hin und her geschoben werden, auch aus scheinbar Belastungssteuerungsgründen, und dass das bei der TSG dann eben nicht passiert, aus deutlich wichtigeren Gründen. Ist das vergleichbar? Ich bin tatsächlich nicht so gut im Thema drin, aber das habe ich jetzt wirklich dutzendfach auf Twitter gelesen.
Ich glaube, da wird angespielt, Anfang dieser Saison war es ein Supercup oder sonst irgendwas, irgendein wichtiges Spiel von den Bayern, ich glaube gegen Dortmund, wurde irgendwie um einen Tag nach hinten verschoben, weil eben die Bayern noch unter der Woche gespielt haben und dann irgendwie nur 3 Tage dazwischen lagen. Ich lege nicht jetzt meine Hand für ins Feuer, welches Spiel es genau war, aber ich meine mich zu erinnern, dass es Anfang des Jahres mal so einen Wechsel gab, der aber nichts mit Corona zu tun hatte. Der war rein belastungssteuerungstechnisch.
Ja, weil halt gesagt wurde, ja, in weiß ich nicht, 8 Tagen 3 Spiele, nö. Und so wird das halt dargestellt. Ich kann meine Hand auch nicht dafür ins Feuer legen, aber sicherlich hat man da das Gefühl, dass da ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen wird. Gleichzeitig wissen wir natürlich, dass die Situation juristisch relativ klar ist. Und es wird natürlich auch danach immer noch ein bisschen lustiger. Diese Entscheidung wirkt auch sehr bürokratisch. Wieder erkenne ich auch viele Parallelen, so weiß ich nicht, zur Bildungspolitik oder so. Wir können nicht verschieben, aber es hätte überhaupt keine Konsequenzen, weil es sind zum Beispiel ja eh keine Zuschauer da. Weißt du, wie ich meine?
Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, und das ist ja auch das Problem, wenn man keinen Bock darauf hat, irgendwas zu verlegen, dann tut man so, als wäre man die Ultra-Juristen, weil das ja nicht geht, weil das ja so vertraglich festgelegt ist. Aber dann in manchen Fällen sind sie eben dann total tolerant und kulant und weißt du, was ich meine? Ja. Und das darf eben nicht passieren. Also es muss halt schon eine klare Richtlinie vorgegeben werden. Und man hat natürlich dann schon manchmal das Gefühl, dass durch die gute Vernetzung der Bayern, ich weiß nicht, ob die da öfter mal Golf spielen gehen oder sonst irgendwas, oder ob es einfach beeindruckend ist, wenn da jemand von den Bayern kommt, man weiß es ja nicht, es sind ja alles nur Menschen, die das entscheiden. Man hat dann tatsächlich schon manchmal das Gefühl, dass da irgendwie unterbewusst schon bei den Bayern schneller eingelenkt wird, sagen wir es ja mal so. Weil es gibt ja auch immer diesen Mythos von wegen, dass die Schiedsrichter den Bayern-Bonus geben. Auch da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass es den natürlich nicht bewusst gibt. Wir haben nicht in der Bundesliga 20 Bayern-Fans in neongelben T-Shirts rumrennen. So viel ist sicher. Ja, aber es sind Menschen. Und es ist natürlich eine andere Hausnummer, ob sich da Nils Petersen vor dich hinstellt oder ob dann Robert Lewandowski kommt. Es ist einfach eine andere Hausnummer, weil ja. die machen es auch manchmal cleverer und dann willst du dich damit... Also das ist einfach unterbewusst so. Und deswegen kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es diesen Bayern-Bonus tatsächlich unterbewusst schon gegeben hat.
Ja, und was ich glaube, was auch noch eine Rolle spielen könnte, wie gesagt, Konjunktiv könnte, dass es natürlich bei anderen Vereinen, gerade auch bei Bayern, viel größeren Aufschrei gibt. Nehmen wir jetzt mal unser aktuelles Beispiel der Spielverlegung. Natürlich gehen wir mal davon aus, diese Corona-Fälle gibt es bei Eintracht Frankfurt. Zugegebenermaßen viel größere Fanszene, viel, muss man auch sagen, aggressivere Fanszene, die machen richtig Krawall und Remi-Demi dann. Und da ist man dann vielleicht auch unterbewusst eher geneigt, mal zuzustimmen, als bei den eher braven Hoffenheimer Fans. Ist nur, wie gesagt, ist nur eine Vermutung.
Was aber jetzt hier natürlich noch zu ergänzen ist, dass das in keinem Fall zu befürworten ist, wie die Frankfurt-Fans da agieren. Also wir finden das in keinem Ansatz auch nur gut, dass die da aggressiv sind oder sonst irgendwas.
Nein, also aggressiv ist ja also zumindest in meinem Kopf ein durch und durch negatives Wort.
Genau. Aber nicht, dass da jetzt irgendwie der Eindruck erweckt wird, dass wir da irgendwie was anstreben, was da in Frankfurt passiert. Das lehnen wir zu 100% ab.
Ja, natürlich. Und ich glaube, also ich bin niemand, der von mir aus Frankfurt unsympathisch findet. Aber gerade, wenn man merkt, wie die Frankfurter Ultras, die nach Sinsheim reisen, die eigene Mannschaft beschimpfen, dann kann man auch als Hoffenheim-Fan, glaube ich, Frankfurt als Gesamtes nicht besonders sympathisch finden. Und da kann jetzt der einzelne Frankfurter Spieler nichts dafür. Aber das ist einfach so, das ist ein sehr aggressives Klima.
Man sagt ja auch immer, die Vereins sagen das auch immer, wenn es irgendwelche Strafen gibt wegen sonst was. Die Fans sind das Aushängeschild von einem Verein. Und jeder, also sagen wir mal so, selbst wenn ich jetzt Freddy Bobic unfassbar sympathisch finden würde und ich mag irgendwie, was weiß ich, die Frankfurter Spieler, ich finde Hinteregger sympathisch oder sonst irgendwas. Und dann hast du als Fan einmal irgendein negatives Erlebnis, wenn du ins Stadion gehst mit den Frankfurt-Fans, dann wirst du das dein Leben lang nicht mehr vergessen und Frankfurt ist für dich durch. Weil die Fans sind einfach das Aushängeschild von einem Verein. Und das meinst du wohl damit.
Ja, genau. Und wie gesagt, das war eben auch nur eine wilde Vermutung. Ich denke auch ganz ehrlich, ganz realpolitisch, dass das jetzt auch, hätte man dem Antrag zugestimmt, der TSG, hätte man damit die Türen geöffnet. Weil so eine Situation wird es noch öfter geben. Vielleicht nicht mit so vielen Fällen gleichzeitig, aber zumindest mit 2-3 Corona-Fällen gleichzeitig. Und da will man jetzt nicht Tor und Tür öffnen. Weißt du, wie ich meine?
Sonst, das ist auf jeden Fall auch so, ja.
So muss man das natürlich auch sehen. Sonst muss man dann auch sagen, wenn es in 2 Wochen Mainz oder so betrifft, ja, ihr dürft alle verlegen. Hier, Freibier für alle, ihr dürft alle verlegen. Weißt du, das ist vor dem Hintergrund auch ein bisschen verständlich wiederum.
Deswegen sagen wir auch, wir verstehen die Entscheidung von der DFL absolut, macht Alex Rosen und die TSG ja auch. Wir wollten gerade nur ein bisschen drüber diskutieren, ob es da manchmal bei manchen anderen Vereinen, vielleicht auch gerade in Bayern, da ein bisschen anders bewertet wird manchmal. Und darüber kann man tatsächlich nur spekulieren. Aber wie du auch schon richtig gesagt hast, der mediale Aufschrei wäre natürlich bei Bayern, egal ob negativ oder positiv, also Zustimmung oder Nichtzustimmung, bei den Bayern deutlich höher. Weil ich weiß nicht, wer da ein bisschen auf Instagram, Facebook mal so ein bisschen Sky folgt. Wahrscheinlich jeder, Sky Sports. Und wirklich, das ist immer lustig. Egal was kommt, also sie posten schon viel mit Bayern. Aber egal, was gepostet wird von Sky, der erste Kommentar ist immer, wenn es ein Bayern-Kommentar ist, oh, Sky Sport Bayern ist wieder da, weil nur Bayern-Posts kommen. Und wenn mal kein Bayern-Post kommt, oh, heute mal kein Bayern-Post. Weißt du, das ist schon so ein bisschen so ein Running-Gag. Aber natürlich posten sie viel über Bayern, da muss ich schon zugeben, dass sie das tun. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, das sind natürlich Journalisten. Also das heißt, was zieht, wollen die natürlich veröffentlichen, ganz einfach. Und das zieht einfach.
Ja, und jeder, der schon mal ein bisschen sich mit Journalismus oder gerade Sportjournalismus beschäftigt hat, weiß auch, was viele Klicks bringt man halt auch gerne öfter. Und es ist halt leider so, oder was heißt leider, es ist einfach Fakt, dass Artikel rund um den FC Bayern München viele Klicks bringen, weil die polarisieren. Mehr als ein Artikel über den FC Augsburg oder die TSG Hoffenheim.
Genau, das meinte ich damit.
Ja.
Ja, aber ich weiß nicht, hast du noch was auf deinem Zettel oder wollen wir vielleicht zu dem Spiel gegen Stuttgart springen?
Schon so ein bisschen beim Spiel gerade, würde ich sagen, aber gehen wir doch jetzt mal konkret zum Spiel und versuchen so ein bisschen so diese Leitfrage über allem zu behalten. Inwiefern ist das jetzt noch ein sportlicher Wettbewerb? Das war ja auch Thema der PK und das haben ja Hoeneß und Rosen sehr gentlemanlike von sich geschoben, aber was kann man diesem Spiel jetzt noch beimessen? Also sollte man, Jonas, was denkst du, jetzt einfach froh sein, wenn man irgendwie vielleicht eine Remis hinkriegt? Oder ist es nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick wirkt?
Also ich neige tatsächlich ein bisschen dazu, alleine wenn man unseren Kader dann die Namen, die wir doch dann zur Verfügung hätten bei einer potenziellen Startelf, wenn man die sich anguckt, dann neige ich irgendwie doch dazu, zu sagen, ey, da könnte ja trotzdem was drin sein. Kann es auch, auf jeden Fall, bin ich der Meinung, kann es. Aber man darf auf jeden Fall das Spiel nicht überbewerten. Weil wenn die Fans jetzt sagen, ja gut, wir verlieren ein paar Spieler, man darf nicht vergessen, ein Kramaric kommt zurück. Es wird nicht der Kramaric sein, den wir da gesehen haben. Der kann nicht auf 100% sein. Und er wird spielen müssen und solche Sachen. Ein Kevin Vogt wird fehlen. Und es wird ein Krater da hinten hinterlassen. Da bin ich mir relativ sicher. Da werde ich auch gespannt sein. Wird es eine Viererkette sein? Wird er vielleicht Grilic als zentralen Innenverteidiger verwenden, dass quasi die Vogt-Position so ein bisschen 1-1 ersetzt wird? Wie wird er sich da entscheiden? Das wird da extrem spannend sein.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall, sagen wir es mal so, ein sportlicher Wettkampf wäre, beide Mannschaften haben die gleichen Voraussetzungen und können mit dem Umfeld, was ihnen gegeben ist, aus dem Vollen schöpfen und machen und spielen gegeneinander. Und das ist natürlich auf jeden Fall nicht so gegeben.
Ja,
und deswegen ist der Vorteil da ganz klar beim VfB Stuttgart, die gut in Form sind, die noch den Hype haben vom Aufstieg, die momentan sehr, sehr viel richtig machen. Und deswegen, und ich habe auch noch von keinen Fällen beim VfB Stuttgart gehört.
Ja, ich wüsste jetzt gerade auch nicht, wobei sie natürlich auch so ein bisschen Probleme haben, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen will, aber ein bisschen. Jonas, weißt du, wo ich tatsächlich das Hauptproblem sehe? Tatsächlich weniger bei den vielen Ausfällen, sondern eben bei der kurzen Vorbereitung. Wenn das jetzt viel früher bekannt gewesen wäre, hätte man sich vielleicht besser einstellen können, aber jetzt wird eine Mannschaft auf dem Feld stehen, die von den Namen her, du sagst es völlig richtig, gut klingt, die aber so nicht mal ansatzweise wieder zusammenspielen wird. Und das ist natürlich gerade im Fußball auch ein Problem. Und da ist eher meine Hauptsorge, wenn man da ein paar Tage mehr im Training Zeit gehabt hätte. Gleichzeitig sagt auch irgendwie mein Herz, aber auch mein Kopf, das Spiel ist nicht von vornherein verloren. Auch wenn natürlich der VfB erstmal wie der Favorit aussieht. Aber so simpel ist es nicht. Ich würde sagen, wir puzzeln auch gleich mal ein bisschen eine Aufstellung zusammen oder gucken es uns zumindest mal an.
Ja, also auf was wir eigentlich hinaus wollen. Wir wollen da einfach nur an jeden TSG-Fan appellieren. Wir können das Spiel am Samstag schauen. Wir können mitfiebern. Wir können hoffen, dass wir Punkte holen. Wir können auch die Hoffnung zurecht haben. Wir haben trotzdem eine starke Mannschaft. Aber wie du es gesagt hast, auch wenn Kaderabek wieder spielt, der ist seit Wochen nicht mehr in der Mannschaft gewesen. Ein Vogt fehlt, die Pfeiler fehlen. Das heißt, die sind nicht abgestimmt aufeinander. Die trainieren erst wieder seit Montag.
Das meinte ich, ja.
Genau. Das heißt, also es ist kein eingespieltes Team. Es wird kein eingespieltes Team auf dem Platz sein. Und das ist ein ganz großer Faktor. Und bei Stuttgart eben schon. Und deswegen geht einfach der Appell von uns raus. Auch wenn wir dann verlieren sollten, was wir jetzt mal erstmal nicht ausgehen. Und in der Bundesliga läuft es ja momentan eh nicht so gut. Und dann haben wir eine schlechte Statistik in der Bundesliga, stehen tabellarisch dann auch vielleicht schlecht da. Aber ich möchte dann bitte nichts in Instagram, Facebook, Social Media, irgendwas Dummes lesen. Von wegen, also mit Hoeneß raus beginnt es ja erst gar nicht. Das ist ja das Blödste, was man momentan noch schreiben könnte. Aber auch solche Sachen wie, dass wir in einer Krise stecken, sportlich, dass gar nichts läuft, dass wir scheiße spielen und so. Dass wir
absteigen, auch das wäre völlig verfrüht.
Ja, also ich kann ja nie in solche Köpfe reingucken, die sowas dann emotional nach dem Spiel schreiben. Aber bitte, da appelliere ich wirklich an jeden Einzelnen, dass man da wirklich mal 5 Sekunden kurz nachdenkt, die Situation reflektiert und dann sagt, ey, was sollen wir denn momentan machen? Es ist einfach scheiße.
Ja, natürlich. Und also ich sehe, wie gesagt, die Chancen gar nicht so gering, dass wir das Ding irgendwie gewinnen. Aber es ist halt wirklich absolut nicht vorhersehbar. Und ich glaube, wir konnten jedem klar machen, dass wir echt eine schlechte Vorbereitung jetzt hatten. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da kann auch niemand widersprechen. Gleichzeitig ist es natürlich schon auch so, dass der VfB aktuell überperformt und wir eben eher unterperformen. Wofür es auch viele Gründe gibt. Wir hatten ja vorher schon massive Personalprobleme teilweise. Also Kramaric konnte ja insgesamt bisher kaum spielen und hatte einen wahnsinnigen Lauf. Und jetzt müssen wir, wie gesagt, wieder puzzeln. Gucken wir doch mal auf die Aufstellung, weil Jonas, ich wollte genau das sagen, was du eben schon gesagt hast, dass ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte, dass Matze Kaltenbach doch Sebastian Hoeneß empfiehlt, Grilic wieder als pendelnden Sechser spielen zu lassen, wie er das gemacht hat in den letzten 4 Spielen.
Ja. Na gut, wir können ja mal zusammen basteln, was für eine Aufstellung, beziehungsweise was für Alternativen wir auf welcher Position zur Verfügung hätten.
Ja, und
Und
ich
dann können
spoiler
wir.
mal, ich glaube, ihr werdet nach diesem Durchlauf feststellen, ganz so schlimm ist es nicht. Es ist auch nicht gut, das will ich damit nicht sagen. Ne?
Zumindest von den Namen her. Aber dann darf man natürlich nie vergessen, die Namen, und bei manchen mal Namen stehen eben so in Klammer minus 20%, weil die eben nicht auf dem vollen Level sein können.
Ja, genau, gucken wir doch mal. Also klar, im Tor wird natürlich Olli Baumann stehen, bei dem ich gar keine Probleme sehe, der regelmäßig im Training ist, gut in Form ist und schade, dass er bei der Nationalmannschaft abreisen musste, aber natürlich völlig verständlich. Spannend wird es jetzt in der Abwehr. Also ich würde mich mal festlegen, Jonas, auf Kaderabek rechts und Sessegnon links. Und was glaubst du jetzt in der zentralen Abwehr, Jonas?
Ich gehe tatsächlich davon aus, dass wir im Grunde davon, dass das Vogt in letzter Zeit so oft gespielt hat und er da die Struktur beibehalten will, wir Grilic auf der Vogt-Position sehen werden. Und dann die zwei Innenverteidiger nebendran wird sein Bogarde. Und wen haben wir noch? Wen haben wir noch? Agbogouma.
Ja, bei Agboguma könnte ich mir auch gut vorstellen, der ist halt mit Nigeria wieder 800 Mal um die Welt geflogen.
Ja, aber das ist so ein Spieler, wo Rosen und Hoeneß schon gemeint haben, der Spieler wird spielen müssen, weil es gibt keine Alternative.
Na gut, Adams fehlt etwas die Spielpraxis, aber der dürfte wieder fit sein. Und mittlerweile, ich weiß nicht, wie Hoeneß ihn bewertet, aber einsatzbereit ist definitiv auch Howard Nordfeld.
Stimmt, stimmt.
Der war jetzt lange wieder im Mannschaftstraining, klar, dem fehlt die Spielpraxis, aber in so einer besonderen Situation könnte der durchaus auf Minuten kommen.
Okay,
Und
aber du kannst da gerne mal dein Gegenangebot starten, aber ich lege mich fest, Dreierreihe, Grillitsch, Bogarde, Akpo.
ich glaube nicht, dass Bogarde spielen wird. Ich gehe auf Adams stattdessen. Würde mich aber irgendwie auch freuen, mal wieder Howie zu sehen, dem ich endlich mal ein richtig gutes Spiel bei uns wünschen würde. Gleichzeitig ist natürlich auch die Hoffnung irgendwie da, dass Bogarde langsam seinen Durchbruch bei uns feiert, der ja auch sehr hoch veranlagt ist. Aber ihr seht, in der Abwehr, wenn alles so bleibt, wie wir jetzt das beurteilen können, Donnerstag um 17:19 Uhr, sieht es in der Abwehr noch relativ okay aus.
Ja, auch ganz kurz nur zu der Ergänzung, wer die Pressekonferenz vielleicht nicht gesehen hat und sich fragt, was ist eigentlich mit Hübner los? Da sagt man schon seit 3 Wochen, dass er eigentlich wieder fit sein sollte. Auch bei ihm wird es noch zu früh sein. Also diese Verletzung, die zieht sich einfach wie ein Kaugummi und auch für ihn wird es auf jeden Fall noch zu früh sein am Samstag. Nur das zur Ergänzung.
Genau, Hoeneß hat aber auch gesagt, dass es mittlerweile deutlich wieder bergauf geht, aber es ist noch zu früh. Also drücken wir weiter
Genau.
die Daumen. Wer auch noch zur Verfügung steht, defensiv ist, aber sicherlich kein Kandidat für die Startelf, unser Sorgenkind mit der Nummer 2, Joshua Brennett.
Ja, also den vergisst man ja momentan komplett, dass der überhaupt noch zum Kader gehört. Hat man auch so das Gefühl, dass Hoeneß den vergisst. Also da
Ja,
haben wir ja schon oft genug drüber geredet.
aber es ist der einzige Außenverteidiger, der da noch zur Verfügung steht. Wenn, weiß ich nicht, Kaderabek umknicken solle, Gott bewahre, aber
Ja,
ja.
ja. Na gut, machen wir weiter. Gehen wir mal ins Mittelfeld rein. Da haben wir jetzt, sagen wir mal, wenn wir bei dem 5-3-2 bleiben, hätten wir da jetzt 3 Plätze zu vergeben.
Ja, genau.
Hast du dir da schon Gedanken gemacht?
Also eben gerade wegen der Andeutungen bei der PK könnte ich mir schon auch vorstellen, dass es da eher um Geiger ging und würde dann sagen, Geiger, Samaseku, Baumgartner.
Ich sag Samaseku, Baumgartner, Gacinovic.
Durchaus möglich, aber auch nochmal an alle Hörer da draußen, wir haben wirklich auch ein bisschen Sorge, also ich zumindest, dass es eben mit den Nationalmannschaftsrückkehrern Probleme geben könnte, was die Tests betrifft oder so. Dass
Das
die
kann
vielleicht.
natürlich, das können wir Stand jetzt noch nicht wissen. Die
Genau.
Tests, also so ein Samaseku oder so, der wurde jetzt dann getestet. Es hieß auch, er ist jetzt zurückgekommen, er ist ein bisschen müde, er braucht jetzt auch die Regeneration nach den Länderspielen. Er ist natürlich getestet worden, das Testergebnis steht aus. Es könnte natürlich uns vor Samstag noch eine Hiobsbotschaft treffen. Genau. Keine Frage. Aber wir gehen jetzt mal jetzt noch nicht davon aus und deswegen bauen wir mal mit dem, was wir jetzt noch zur Verfügung haben.
Genau, also man sieht auch im Mittelfeld, da gibt es ein bisschen Optionen. Also wir haben, sagen wir mal, mindestens, wenn alles normal läuft, einen Spieler mit Bundesliga-Format für die Bank. Ich würde sagen, entweder Gacinovic oder Geiger. Ja. Wer, mit dem ich auch noch rechne, dass er definitiv im Kader stehen wird, stand er ja auch schon, ist Marco John. Das ist, gilt als relativ sicher. Und dann haben wir noch die Offensive. Da fehlen uns jetzt noch zwei Positionen. Ich gucke gerade mal, wer uns da zur Verfügung steht.
Also, der Bur fällt ja jetzt auch weg.
Genau, ich nenne mal kurz die Optionen. Ja. Also Bebu, wenn alles gut läuft bei der Nationalmannschaft. Kramaric, Joao Klaus, im Prinzip auch Maximilian Bayer. Und, so wie unser Stand der Dinge ist, auch Jakob Brunlarsen. Den ich aber nicht für die Startelf sehe, ne?
Ja, naja. Ich gehe mit Bebu und mit Kramaric.
Ja, genau so würde ich auch aufstellen. Wie gesagt, ich bin ja so ein bisschen geheimer Joao Klaus-Fan, aber er hat leider zuletzt keine ganz so gute Figur gemacht, während Bebu schon deutlich mehr gute Ansätze gezeigt hat und jetzt auch die Spielpraxis hat, sodass ich, wenn personell möglich, auch mit Kramaric Bebu gehen würde.
Ja, ich habe mit Joao Klaus ja bei dem Spiel gegen Liberec so mitgefiebert, weil das war ja dieses Schützenfest, wo jeder mal schießen durfte, dass Joao Klaus auch einfach mal richtig steht. Weil egal, wie er das Tor geschossen hätte. Aber ich glaube, er braucht so mal ein Erfolgserlebnis. Er hat ja den Testspielen schon getroffen. Er hat jetzt lang gebraucht, viele Spiele, um dann überhaupt mal eingewechselt zu werden. Jetzt wird er mittlerweile regelmäßig eingewechselt, hat jetzt auch in der Europa League dann länger gespielt. Und es fehlt jetzt einfach mal vielleicht dieses Tor, was ich ihm dann sehr gewünscht hätte. Aber er macht auf jeden Fall keine schlechte Figur. Aber natürlich, ich gehe auch davon aus, dass er keine Option für die Startelf sein wird.
Genau, aber auch hier gehen wir mal davon aus, von unserer Aufstellung, dann haben wir, wenn wir Glück haben, für die Bank zur Verfügung Joao Klaus, Jakob Brunlarsen und Maxi Bayer. Das wären so die Optionen. Geht auch schlechter, man muss es natürlich auch sehen, das haben wir ja auch erfahren. Betrifft ja auch unseren Interviewgast von vorletzter Woche, Alexander Stolz, die aktuell nicht trainieren. Ne? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Jonas, die U23 ja. Als Regionalliga-Team darf ja aktuell nicht spielen und ich glaube auch nicht trainieren tatsächlich, weil sie eben nicht als richtige Profiliga gelten.
Ja, ja, also mein Stand ist tatsächlich, dass für die Regionalliga momentan die gleichen Regularien wie für mich im Amateurbereich gelten, dass wirklich der komplette Trainingsbetrieb flach liegt.
Ja, genau. Man sieht so ein bisschen auch in der Insta-Story von Alex Stolz, dass er sich fit hält, auch im Trainingsgelände als Torwarttrainer der U23. Aber ja, ansonsten ist das eben so eine Hybridliga, keine eindeutige Profiliga und ach so, ansonsten natürlich nochmal der Hinweis, wer unsere Spezialfolge noch nicht gehört hat, tut das sehr gerne, wir haben uns sehr gefreut, wir haben so ein bisschen schon ein paar Trends sehen können und die Folge wurde sehr gut angenommen und ja, hört die euch gerne nochmal an. Aber das führt natürlich auch positiv dazu, so ein bisschen, dass die U23 nicht spielt, dass wir da auch im Prinzip drauf zugreifen könnten. Da sind ja auch so die ein oder anderen Spieler dabei, die den Kader auffüllen könnten. Aber, um es nochmal positiv zu formulieren, wir sehen es, und das haben wir ja auch vor der Saison gesagt, der Kader ist Gott sei Dank doch relativ breit.
Ja, was natürlich ein Problem wird mit der Doppelbelastung irgendwann. Ja, also ja. Lange können wir mit der Europa League und alles so viele Ausfälle nicht kompensieren. Es geht vielleicht mal kurz, aber lange geht es auf gar keinen Fall.
Ja, ich glaube, die Euro League geht auch bald schon wieder weiter. Also ich traue mich kaum, dass jetzt.
Wir spielen doch nächste Woche gegen Liberec.
Donnerstag?
Ja.
Ah, das ist ja zum Kotzen. Und gerade auch wieder Liberec.
Also David, kurze Unterbrechung. Und dann fahren wir hoch nach Tschechien.
In Tschechien ist das Spiel.
Ja.
Das ist ja alles.
Also momentan noch. Momentan
noch. Ja, ja, nee, ich bin auch sehr sicher, so wie das aktuell geregelt wird, dass das definitiv stattfindet. Aber das ist natürlich wieder ein krasser Risikoherd. Ich weiß nicht,
ob. Da hoffen wir mal, dass dieses Mal vielleicht ein bisschen gründlicher getestet wird, weil es gibt ja auch genug Indizien dafür, dass das Liberec-Spiel sozusagen der Ausgang des großen Übels war, so ein bisschen, weil da ja wirklich bombastisch viele im Nachhinein noch getestet wurden und auch vorneweg.
Ja, ich habe mal gerade so eine spannende Zahl. Ich glaube, ihr wisst alle, dass die Corona-Zahlen in Deutschland gerade ein bisschen besorgniserregend sind. In Deutschland sind es aktuell ungefähr 1.000 Infizierte pro 100.000 Einwohner. In Tschechien sind es aktuell 4.500 Infizierte pro 1.000 Einwohner. Ich war in Mathe immer kacke, aber das heißt, Tschechien hat 4,5 Mal so viele Fälle wie Deutschland. Das ist eigentlich, man kann nur sagen, dramatisch.
Ja, natürlich, ja. Und das ist halt dann schon die Frage, wie geht man mit dem vor? Also wäre es vielleicht eine Option zu sagen, ich weiß nicht, ob es überhaupt was bringt, aber wäre es eine Option zu sagen, man verlegt das Spiel auch in die Pre-Zero Arena? Ich weiß es nicht, ob es was bringt.
Ich fürchte nicht, ehrlich gesagt, aber ich habe das Gefühl, in der aktuellen Situation bringt dieses Vorausblicken nicht so viel. Wir werden auch noch eine Folge bringen vor dem Liberec-Spiel, machen drei Kreuze, dass das alles gut geht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es viel bringt, jetzt weiter zu gucken als Stuttgart, so ein bisschen auf sich zu fahren.
Wir werden jetzt einfach mal uns trotzdem auf das Spiel freuen, werden gespannt schon, sein, was passiert und werden uns auf jeden Fall wieder hören nach dem Stuttgart-Spiel und vor dem Liberec-Spiel, um lieber auf Liberec einzugehen und euch zu erzählen, was in der Zwischenzeit alles intern passiert ist und natürlich auch um das Ergebnis gegen Stuttgart und den Spielverlauf gegen Stuttgart einzuordnen mit euch zusammen.
Ja, ganz genau. Ganz genau so ist es und wir hoffen natürlich, dass wir euch eher positive Sachen vermelden können. Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich an die nächsten Wochen denke, aber schauen wir mal. Ansonsten vielleicht noch ein kurzer technischer Hinweis zum Abschluss. Ich weiß nicht, wie ihr uns hört. Ihr könnt uns ja hören im Browser bei meinsportpodcast.de, aber vielleicht hört ihr uns ja auch schon in der App. Das wäre nämlich mein Tipp zumindest, weil uns gibt es ja in allen möglichen Podcasts-Apps, leider noch nicht bei Spotify, aber sonst wirklich überall. Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, wirklich überall sonst und das ist sicherlich ziemlich praktisch für die Busfahrt, für die Autofahrt, einfach in der Hosentasche den Hoffefunk zu hören. Das würde uns sehr freuen.
Ja. Mein persönlicher Favorit für generell Podcasts, auch für andere Podcasts, ist, ich habe mir Google Podcasts runtergeladen. Da ist dann auch immer super gut. Da kann man auch direkt die Lieblingspodcasts abonnieren. Kriegt dann auch vielleicht, wenn man es einstellt, eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge kommt. Könnt ihr natürlich auch bei Instagram dann sehen. Aber auf jeden Fall, da finde ich es einfach immer super angenehm zum Hören. In so einer kompakt in eurer Lieblings-App.
Ganz genau. Aber ihr macht das natürlich, wie ihr wollt. Ihr könnt uns auch gerne weiterhin im Browser hören. Das hat sicherlich auch seine Vorteile. Und das ist nochmal ein kleiner Tipp zum Abschluss. Bei meinsportpodcast.de auf der Homepage könnt ihr auch die ganze Folge downloaden tatsächlich und könnt uns dann auch quasi mitnehmen, wenn ihr gerade kein Netz habt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Könnt ihr natürlich in den Apps wie Google Podcast auch. Und sonst, Jonas, sind wir für diese Woche durch. Oder hast du noch was?
Nö, hat mich wieder gefreut. Dann wünschen wir euch viel Spaß am Wochenende beim Fußballschauen und wir hören uns wieder. Ja. Ciao, macht's gut.
Genau, wir drücken die Daumen und vielen Dank euch fürs Einschalten. Bis nächste Woche. Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.